Sie macht dunkelbunte Lieder auf Hochdeutsch und Borisch und wenn es pressiert, auch mal auf Englisch. Habe ich mal sagen lassen. Freuen Sie sich mit mir auf ein Gespräch über Ihre Arbeit und Ihre Inspiration. Es geht um Kunst, Kreativität und die großen wie die kleinen Fragen des Lebens. Offen, direkt und persönlich. Und nach dem Gespräch werden wir noch einige Ihrer tollen Lieder hören. Aber vorher heißt es, was soll das alles, Karin Rapanzel?
Es gibt da vorne auch noch Sitzplätze, falls sich jemand nach vorne traut. Karin.
Philipp.
Wie geht's dir?
Gut, ich freue mich.
Es ist ja eigentlich total paradox, habe ich mir gedacht, dass du als Musikerin jetzt nicht da spielst auf der Bühne, sondern eigentlich über deine Musik reden sollst, oder? Hast du das schon mal gemacht?
Live vor Publikum noch nicht tatsächlich, bin ein bisschen nervös.
Jetzt hast du mir schon meine zweite Frage vorweggenommen. Also schon irgendwie auch eine neue Situation für dich.
Total, natürlich, ja. Also das ist spannend für mich auf jeden Fall. Vor allem auch so ein bisschen Heimspiel. Bin ja in Frei und Grafenau 30 Kilometer von Passau aufgewachsen. Das ist dann natürlich schon immer besonders spannend, sage ich mal.
Ist da ganz anderer Druck auch irgendwie da?
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Unaushaltbar.
Du, was bei dir sofort auffällt, ist natürlich, sind deine Ringelsocken. Jetzt habe ich mir gedacht, ist das auch so ein Ritual, das du irgendwie hast, bevor du auf die Bühne gehst, dass du diese Ringel, oder sind das Strümpfe, sind das Socken, ziehst du die mal an, bevor du auf die Bühne gehst?
Das gehört dazu quasi, meistens schon unter der Hose und dann wird die Hose hochgekrempelt, ein bisschen eingesungen, geschminkt und dann geht's los. Das ist irgendwie so auch für mich die 5 Minuten vorm Auftritt, wo man sich nochmal ein wenig sammelt, seine Ruhe hat, konzentriert und dann mit einem guten Wachengeist auf Bühne geht und versucht, irgendwie Zeit zu machen.
Aber ist das so ein Ritual, das du brauchst auch, um dich zu wappnen, um quasi dann auch anzukommen an dem Ort, auf der Bühne?
Ja, auf jeden Fall. Das ist so der Übergang quasi. Und das gehört irgendwie seit Jahren zu mir dazu. Irgendwann fragen auch schon immer Leute, wie lange möchtest du jetzt nur deine blöden Sickel anziehen? Ist das jetzt nicht langsam bescheuert? Sag ich, nein, ist nicht. Das gehört zu mir. Komm klar damit.
Und man kann es, glaube ich, auch kaufen, oder? Auf deiner Homepage habe ich gesehen.
Ja, sind immer dabei. Merchandise, bin ja eine Geschäftsfrau. Als kleine Bankkauffrau ist es natürlich klar, dass ich das alles verkaufe natürlich auch.
Ich glaube, zu dem Geschäftlichen kommen wir später eh noch, aber das muss man wahrscheinlich auch sein auf eine Art, oder? Also
man muss, glaube ich, viel sein in der heutigen Zeit. Ich glaube, es reicht nicht mehr einfach nur Musikerin zu sein, weil da, ja, wenn du sagst, ja, das ist jetzt irgendwie meine Musik und hoffentlich ruft jemand an, das wird einfach nicht passieren.
Kannst du dich eigentlich noch erinnern, jetzt reden wir da über deine Kunst, aber kannst du dich noch erinnern, was so der erste Auftritt von dir war?
Ja, in der Volksschule Thurmansbang. Am musischen Abend von meiner Musikschule Thurmansbang. Mein Lehrer war der Herr Blitz, liebe Grüße. Und da habe ich mit 8 auf der Mauer, auf der Lauer, sitzt der kleine Wanzen gespielt. Und es war auch wahnsinnig aufregend. Und meine Mama hat mir so eine Marlene Dietrich-Hosen angezogen, die hat so schick gefludert. Und das war aber total unpraktisch mit der Gitarre, weil die immer so gerutscht hat. Und dann ist mir die Gitarre immer so ein bisschen abgehaut. Und das weiß ich tatsächlich noch. Und der Papa hat es gefilmt, natürlich mit der Videokamera. Es gibt noch Aufnahmen.
Wie alt warst du da?
8.
8. Mhm. Und das war mit Gitarre und Gesang auch schon, oder?
Ja, und ganz klassisch mit Fußschemel. Und ja, das war, hab dann immer den Buchstaben ordnungsgemäß weggelassen von der Wanze, bis zum Schluss dieses Wort weg war. Und Mauer und Wanze. Gar nicht so einfach für 8-Jährige.
Ich meine, da steht die Gitarre jetzt neben dir. Ich weiß nicht, ob du...
ich bin mir nicht sicher, ob ich es noch hinkriege. Es ist 30 Jahre her.
Vielleicht als Zugabe dann heute später, wer weiß.
Gibt's mal Bier.
Aber wenn, ich meine, das ist schon ein paar Jahre jetzt her, aber kannst du noch, war das so Liebe auf den ersten Blick, kann man das sagen, wenn man auf die Bühne geht? Oder was hat das irgendwas ausgelöst in dir?
Also ich weiß, die erste Begegnung mit meiner Gitarre noch im Kindergarten, auch in Thurmansbank, und da sind nicht alle auf die Klettergerüste und in den Sandkasten reinmarschiert oder mit irgendwelchen Bobbycars umeinander gefetzt. Und da ich eh schon immer sehr unsportlich war, habe ich plötzlich dieses Ding da gesehen und wollte dann nur noch die Gitarre haben. Und dann habe ich immer, wenn ich brav war, habe ich die Gitarre gekriegt. Da bin ich dann immer ganz beseelt mit der Gitarre dort gesessen in irgendeiner Ecke und habe da einfach immer irgendwas zupft und umeinander kaut. Also es muss furchtbar gelungen haben, aber ich war total beseelt und das war einfach meine größte Freude. Und habe dann meine Eltern so lange genervt, bis dann tatsächlich einmal eine gegeben hat zum Weihnachten, Geburtstag. Genau.
Aber kommst du aus einem musikalischen Elternhaus eigentlich? Oder?
Überhaupt nicht.
Gar nicht?
Nein. Also das hat sich ja keiner erklären können, wo das herkommt, diese Leidenschaft. Mhm. Wie war das bei dir?
Leider auch nicht so. Meine Eltern wollten mich eigentlich zwingen, in die Musikschule zu gehen, aber irgendwie, ich weiß nicht, also ich komme ja eigentlich aus Kärnten und da ist Eishockey so ein großes Thema und ich wollte, glaube ich, lieber Eishockey spielen, als Musik zu machen.
Hast du das dann auch gemacht?
Ja, schon ein bisschen, ja, aber nicht professionell.
Okay. Und dann wieder aufgehört.
Dann wieder aufgehört, leider, ja. Und jetzt versuche ich halt so, mich zu fragen, was soll das alles? Und dem auf die Schliche zu kommen quasi bei dir.
Und was soll das alles?
Was soll das alles? Ja, ich finde, das ist eigentlich so eine ganz interessante Frage, weil da kann man eigentlich mit jedem ins Gespräch kommen, oder?
Voll, auf jeden Fall. Also du egal, hast das also, das ist jetzt das 63. Mal,
circa, oder? Ja, oder 64.
Okay.
Weiß gar nicht. Circa.
Und hast du jetzt schon die Antwort drauf gefunden?
Eigentlich nicht, weil es ist eigentlich immer wieder eine neue Antwort auf diese Frage. Also man kann es immer wieder neu stellen. Und das, ich meine, ich spreche mit Musikerinnen, mit Filmemacherinnen, mit Leuten, die eigentlich kreativ arbeiten und eigentlich durch diese Tätigkeit zu sich selber finden. Und das finde ich einfach extrem spannend, das rauszufinden. Ja.
Und für dich selber?
Für mich selber auch. Also das Schönste, was eigentlich passiert oft bei solchen Gesprächen ist, wenn dann so Interviewpartnerinnen, Partner am Ende des Gesprächs sagen, sie haben jetzt selber noch irgendwie was über sich selbst gelernt. Das ist dann eigentlich so, wo ich mir denke, okay, das hat sich ausgezahlt.
Stell mir gut vor.
Und außerdem bin ich heute das erste Mal in Passau. Ist ja ein bisschen peinlich, dass ich vorher noch nie da war. Also man kommt dann auch ein bisschen herum und lernt super Leute kennen. Das ist eigentlich das Schönste,
das muss ich sagen. Das finde ich, geht sehr, sehr gut zusammen.
Du, ich muss nur mal ganz kurz, weil die einfach so schön da leuchten, deine Ringelsocken. Gibt es dann noch eine tiefere Geschichte dazu eigentlich?
Ja, ich habe mit 16 so meine erste Band gehabt. Das war ganz klassisch angefangen in der Schulband und habe dann irgendwie durch einen Auftritt habe mir dann eine örtliche Coverband gefragt, ob ich nicht Lust hätte, da mitzuspielen.
Ja.
Und dann waren wir aber jetzt nicht, sage ich mal, so besonders gut. Deswegen hat es nicht mehr dafür gereicht, dass wir im Vorprogramm von anderen Bands quasi gespielt haben. Und ich habe dann einmal irgendwie so Ringelsocken gefunden, irgendwie beim Einkauf, und ich habe das so cool gefunden. Aber ah, das war ja Wahnsinn, wenn ich die zum Auftritt anziehe. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann hat der Gitarrist von der Hauptcoverband, also von der Supercoverband, die haben da gerade irgendwie eine neue Sängerin und Gitarristin gesucht für die Band. Und dann habe ich die Säckel angehört und so, wow, das ist, wie schaust denn du aus, spinnst du? Und dann war das vom Tisch, dass ich jemals quasi meine große Karriere in dieser Band gestartet hätte, weil der die Säckel so kreislich gefunden hat. Okay. Und weil ich ja schon immer Sturschädel war, habe ich dann gesagt, weißt du was, die ziehe jetzt immer erst recht.
Das warst du 16?
16, 17, ja.
Was habt ihr da so gecovert?
Oh, leck. Also wirklich die ganzen Gassenhauer, Like the Way I Do, Let It Rain, Seven Nation Army.
Okay.
So Zeug. Also klassisch Cover.
Du, noch mal ganz kurz, vielleicht springen wir noch ein paar Jahre zurück bei deiner musikalischen Sozialisation quasi.
Du wieder zu Auf der Lauer, Auf der Mauer.
Ja, oder so dazwischen, zwischen 16 und 8. Weil irgendwo kommt ja dann doch so eine Musikleidenschaft wahrscheinlich her. Haben deine Eltern, finde ich, vielleicht nicht selber so musikalisch waren, dann selber vielleicht viel Musik gehört oder wie war das?
Also wir haben einen Plattenspieler daheim gehabt. Ich bin ja Baujahr 86 und die haben den einfach immer noch stehen gehabt, der ist nicht mehr oft gelaufen, aber hab das schon mal interessant gefunden, da mit die Schallplatten so ein bisschen, ein paar haben es gehabt, so eine Handvoll. Und meine Mama hat ganz viel so Mixtapes gehabt, irgendwie, okay, wo es dann vom Radio, also die haben beide immer ganz gern Radio gehört, dann immer so Mixkassetten aufgenommen. Da war dann irgendwie Danzer und Ambros und so drauf und Fenrich und das habe ich dann immer gehört.
Diese Österreicher.
Ja, die Österreicher. Wir sind ja grenznah, also ist ja irgendwie nicht so weit und naheliegend. Und das habe ich schon immer gern gehört und haben mir die dann immer geschnappt und dann einfach auch selber irgendwie immer aufgenommen, wenn mir was gefallen hat, immer sofort auf Record gedruckt und selber mir so meine Mixtapes gemacht. Mhm. Ja, genau. Und da voll gehört. Und dann halt über Freund oder in der Schule. Oder natürlich habe ich auch ältere Schwester gehabt, die dann auch schon irgendwelche Freunde gehabt hat, die ihre CDs gelingen haben. Und immer, wenn sie nicht da war, bin ich in ihr Zimmer geschlichen und habe mir ihre CDs geschnappt und habe die dann immer heimlich auch gehört. Und habe dann irgendwie Nirvana und Offspring und Pearl Jam und sowas kennengelernt.
Schön.
Ja, so Grunge halt.
So 90er-Jahre-Zeug quasi.
Ja, genau. Und natürlich halt auch eine von meinen absoluten Fave-Bands aus der Zeit, Skanker nennen sie, die habe ich einfach wirklich ganz, ganz viel gehört. Mit 13 bei Müller in Passau gekauft. Das ist auch noch eine schöne Geschichte zu Passau, weil meine Mama und meine Schwester sind immer einkaufen gegangen gern. Und ich bin dann immer zu Müller rein und habe den ganzen Tag, wenn die Einkäufer waren, einfach nur CDs angehört und geschaut, was mir gefällt und da dann immer einkauft. Und damals war das ja noch so, dass du mit dem CD-Stapel zu dem Typen gegangen bist und der hat dir dann immer händisch alle eingelegt. Und der war dann immer total genervt, weil ich dann immer mit so einem Riesending da ich gesagt, okay. Oh Mann, und okay, die ist 13, die kauft eh wieder nichts, vielleicht eine CD, das rentiert sich überhaupt nicht. Jetzt bin ich da den ganzen Tag mit der beschäftigt.
Ja. Es war ja wirklich teuer, oder?
Ja, freilich. Ich meine, ich habe da wirklich immer mein Taschengeld gespart und habe dann immer dann auch wirklich da geschaut, dass ich dann alles ganz genau anhöre und dann so einen Stapel her, bis ich wirklich die Beste, die man leisten kann, an dem Tag mir mit heimnehme.
Weil so in Zeiten von so Streaming-Diensten kann man sich da gar nicht mehr vorstellen, dass man halt so eine CD wochenlang hingespart hat vielleicht. Mhm. Und das hat sich ja wirklich auszahlen müssen, oder, so eine CD zu kaufen. Ja. Oft war dann ein Lied drauf, das vielleicht gut war. Und dann
ja, ja, genau. Deswegen habe ich ja da wirklich immer Stunden, Tage da drin verbracht.
Aber war Musik, also so Fendrich, Danzer, Schallplatten im Elternhaus, aber war dann so härtere Musik, würde ich sagen, oder also Grunge-Musik, also ein bisschen auflehnen gegen diese Schallplattenmusik, sage ich jetzt einmal?
Vielleicht, oder... Mei, irgendwie, das hat mich halt schon immer irgendwie angesprochen. Oder natürlich auch MTV war damals auch noch eine andere Geschichte. Irgendwie, da sind halt dann diese Musikvideos gelaufen. Ich weiß nicht, dieses Falling Away From Me Video von Korn, wo dann diese Tiere immer so gruselig aufgehen und das Licht kommt von unten und ich denke mir, oh leck, ist das gruselig, boah, ist das cool. Und das war irgendwie, das hat mich einfach angesprochen.
Und das war dann, du wolltest quasi auch so auf der Bühne stehen.
Ja, wobei das so weit weg war für mich, dass ich irgendwie mit, das war zu abstrakt, dass ich mir vorstellen hätte können, dass ich mit meiner eigenen Musik irgendwie auf Bühnen stehe. Das haben die anderen gemacht, aber nicht ich, Karin aus Trautmannsdorf. Das war irgendwie so weit weg.
Ich hätte mir das eigentlich auch nie vorstellen können, dass ich mal auf einer Bühne stehe und oder sitze und jemanden interviewen darf. Dann ja, super.
Ist das jetzt gut oder schlecht?
Ich finde es super. Vielleicht sollten wir auf Tour gehen oder so.
Ja.
Überlegst du noch.
Nein, doch, sofort. Ich hab mir das kurz vorgestellt. Wo gehen wir hin?
Der ganze Dachraum quasi. Deutschland, Österreich, Schweiz.
Schweiz ist auch schön.
Überall.
Okay, gut.
Du hast früher gesagt Bankkauffrau.
Ja.
Wie ist das passiert?
Ich habe mittlere Reife gemacht und da hat es in der 9. Klasse mal einen Bewerbungstag gegeben. Und dann ist die nette Frau von der Sparkasse in der Realschule gehockt und hat gesagt, ja, du machst halt einfach mal das Bewerbungstraining, das kann ja nichts schon. Und ich habe mir gedacht, auf gar keinen Fall. Und dann haben wir meine besten Freunde gesagt, ah, komm, das probieren wir jetzt mal aus, so ein gutes Training für zukünftige Bewerbungen. Und dann haben sie uns tatsächlich alle drei genommen. Und dann war ich 16 und habe mir gedacht, verdammt, boah, ist bestimmt so lustig wie in der Schule. Und habe da einfach mir keine Gedanken drüber gemacht und meine zwei besten Freundinnen waren da dabei. Dann haben wir gedacht, ja, probierst jetzt einfach.
Aber wann fängt das da an, mit 15, 16, 15 so?
Ja, warte mal, 2003, glaube ich, habe ich meine Ausbildung gemacht, da war ich 16 oder 17 schon, ja. Gerade mit der Schule fertig. Genau. Und habe da dann das 3 Jahre durchgezogen, aber Spaß hat es mir keinen gemacht tatsächlich.
Also es ist so zwischen Rockstar und auf der Bühne stehen.
Meine Kolleginnen haben mir gesagt, hey Karin, ich habe mir den neuen Hugo Boss Hosenanzug gekauft. Und ich habe gesagt, ey, ich habe mir den neuen Pibi-Verstärker gekauft. Das haben sie jetzt irgendwie nicht so cool gefunden irgendwie. Und mich hat jetzt der Hugo Boss Hosenanzug auch nicht so interessiert, muss ich sagen. Das waren halt einfach 2 Welten. Das hat irgendwie nicht so zusammenpasst. Und ich habe halt einfach immer viel lieber Musik gemacht. Nach der Berufsschule bin ich dann immer schon zu meinem Gitarrenlehrer, der Götz Mario, der hat jetzt die Treibholz-Gitarren und baut da super Gitarren. Bei dem habe ich dann Gitarrenunterricht genommen, immer nach der Berufsschule. Und das war schon immer einfach viel mehr meins, wo ich immer gemerkt habe, okay, cool, wann ist endlich die Schule vorbei, dass ich zu ihm gehen kann und Gitarre spielen.
Aber das ist dann so das ist so nebenbei dann ein bisschen gerannt. Ja,
also wir haben dann ein Spätzle haben wir von Berufsfachschulen für Musik, die gibt es in Bayern, glaube ich, in Österreich. Habt ihr sowas nicht? Das ist kein Studium, sondern.
So eine Fachhochschule vielleicht?
Ja, so eine Zwischenstufe irgendwie. Und da habe ich gehört, da gibt es was in Plattling und in Dinkelsbühl. Und da hat es mich dann hinverschlungen und dann war irgendwie klar, wo die Reise hingeht. Irgendwie, das ist dann alles relativ schnell gegangen. Also Ausbildung fertig, gewusst, okay, da bleibe ich nicht. Und dann eben diese Schule gemacht.
Aber du wolltest es schon abschließen?
Ja, meine Mama hat tatsächlich gesagt, boah, brich ab, ist okay.
Echt?
Ich sehe, wie du leidest. Das ist. Aber da ist halt wieder mein Sturschädel, der dann einfach sagt, nein, komm mit sich durch. Also ich habe sie gut durchgezogen. Ich habe es gerade so ums Anschlecker geschafft. Aber
du hast mir davor erzählt, du hast sogar ein Lied quasi drüber geschrieben.
Oh ja, mein erstes Lied habe ich dann in der Sparkasse mit 17 geschrieben. Das geht jeden Tag das Gleiche, nicht mit mir, nur über meine Leiche. Das war der wahnsinnig gute Text.
Du hast trotzdem dort weiterarbeiten dürfen.
Ich glaube, ich habe sogar mal bei einer Sparkassenfeierlichkeit, glaube ich, habe ich sogar mal gespielt bei irgendeinem Ausflug. Und alle haben es super gefunden.
Und so in Dinkelsbühl warst du da?
Ja.
Und das ist eine Berufsfachschule für Musik, Rock-Pop-Zweig. Wie kann man sich das vorstellen? Lernt man da Rockstar, Popstar zu werden?
Ja, das klingt immer alles irgendwie romantischer, wie es dann letztendlich ist. Aber Dinkelsbühl ist ja eine wahnsinnig schöne, historische Stadt, die umringt ist von so einer schönen alten Mauer. Und ich weiß noch, ich habe mir dann in der Sparkasse eine Woche Urlaub genommen, weil ich so eine Probewoche gehabt habe. Habe mir dann freigenommen, bin da irgendwie mit dem Auto ganz allein 300 Kilometer von Traubmannsdorf nach Dinkelsbühl gefahren. Da hat es noch keine Navis gegeben. Und ich habe wirklich einen schlechten Orientierungssinn. Meine Mama hat ziemlich gesagt, boah, du verfasst die Dirndl, das wird nichts. Ich habe es geschafft mit Ausdrucke und immer wieder ziemlich die Route durchgehen. War auch stolz auf mich, das war wirklich eine Reise für mich damals und bin da durch diese Tore durchgefahren, das weiß ich noch wie heute mit dem Auto, so einen schönen alten Opel Astra gehabt, so weinrot, ich habe das Auto geliebt mit Kassettendeck, alle haben schon CD-Player gehabt, ich habe immer noch dieses Auto gehabt, da hast du eine 90 cm Matratzen reinschmeißen können und hast auf jedem Festival pennen können. Das war das beste Auto, was ich jemals gehabt habe, ich traue ihm immer noch nach. Und mit dem bin ich auf Dinkelsbühl gefahren und fahr da rein, schauen wir diese alten Türme an, schauen wir diese ganze Stadt mit dem schönen Kopfsteinpflaster an, denken wir, oh ja, scheiße, ich weiß jetzt, wo ich hingehe, da muss ich hin, unbedingt. Und habe dann die Leute von der Schule kennengelernt und die waren alle total lieb und habe gedacht, ah, du bist ja vielleicht doch nicht so komisch, da sind lauter Leute, die spinnen genauso wie du, das ist irgendwie, das war für mich dann so wie ein Heimkommen.
So ankommen irgendwie auch.
Total. Habe ich gedacht, okay, da seid ihr alle.
Da trefft sie euch quasi.
Da trifft man uns alle. Ja, der Gitarrist, den ich da kennengelernt habe, spielt immer noch in meiner Band.
Aber ist dir da quasi bewusst geworden, dass das ist, was du eigentlich machen willst? Also beruflich unter Anführungszeichen, dass du so dein Geld verdienen willst? Das ist immer das Problem, dass man mit diesen schönen Sachen ja auch irgendwann Geld verdienen muss, sollte.
Ja, ich habe auch schon immer mir quasi Geld dazu verdient als mit Musikunterricht. Ja. Mache ich auch nach wie vor in Nürnberg, wo ich jetzt wohne, seit 14 Jahren, weil ich unterrichte auch wahnsinnig gern. Ich habe einfach 2 Tage Musikunterricht, Gesang und Gitarre und das macht mir total viel Spaß auch schon immer. Und das ist halt immer ein bisschen so eine Mischkalkulation zwischen Konzerte und Unterricht und das war ab dem Zeitpunkt eigentlich für mich klar, wie ich da war, okay, das habe ich irgendwie gesucht, da gehe ich her, das muss ich irgendwie machen.
Jetzt Muss man sich auf das irgendwie so breit aufstellen als Musikerin? Also, weil du hast ja verschiedene Live-Formationen, mit denen du spielst. Du spielst Solo, das dürfen wir hier heute noch erleben. Du spielst im Duo, du spielst mit deiner ganzen Karin Rapphansel-Band und du spielst noch in einer Punk-Band.
Ja.
Also sehr breit aufgestellt. Also geht es gar nicht anders oder passt es ja genau so, dass es nicht fad wird?
Es geht, glaube ich, immer anders, aber ich mag es wieder so. Ja, nein, das ist irgendwie schön. Jetzt Format hat irgendwie was für sich. Solo ist halt eher, da bist du irgendwie ganz bei dir und machst halt irgendwie dein Zeug im Duo mit der Julia Fischer, das ist eine Nürnberger Keyboarderin, die singt auf Englisch und schreibt so Soul-Blues-Sachen. Macht es halt total Spaß, weil die Kombination zwischen Klavier und Gitarre ist halt einfach cool und wir singen halt eigentlich die meiste Zeit zweistimmig und das macht einfach wahnsinnig Spaß.
Fischer und Rabe.
Fischer und Rabe heißt das Projekt, genau, ist ein Duo. Und es ist halt auch super einfach, weil du halt zwei Mädels schmeißen halt ihren ganzen Kram in ein kleines Auto rein und gängen halt irgendwie auf Deutschland-Tour miteinander. Und das ist halt, ich rufe eine Person an, sag, hast du Zeit übermorgen, da kann man spielen. Oh ja, sagt's freilich oder auch nicht. Und dann geht's halt los. Und das ist halt einfacher, wie wenn du jetzt irgendwie eine vierköpfige Band plus Tontechniker dann irgendwie wieder zusammendrummeln musst, dann musst du einen Bus mieten und so weiter. Wobei natürlich mit der Rockband, da spiele ich dann Bass. Und das fetzt halt und ist halt punkig und hartrockig und da schrei ich umeinander und spring umeinander. Das macht halt einfach auch wahnsinnig viel Spaß.
Da spielst du Gitarre?
Bassgitarre.
Bassgitarre.
Mhm. Bin Bassistin seit
2019, oder?
Genau.
2018.
Du hast gut recherchiert.
Okay, du warst in Dinkelsbühl, hast das gemacht. Dann warst du nochmal, glaube ich, ganz kurz in deiner Heimat.
Mhm.
Und dann bist du aber nach Nürnberg. Warum das?
Weil alle meine ganzen Dinkelsbühler Spätzle so in die Nürnberger Richtung gezogen sind. Und dann habe ich gedacht, ach, ja, irgendwie, weil, wenn man mit 19 auszieht von daheim, dann bis 22 hast du deine eigene Bude, irgendwie dein eigenes Leben und dann ziehst du irgendwie wieder heim zu der Mama. Ich liebe meine Familie total, aber man will halt was Eigenes dann irgendwie haben.
Ein bisschen ein Sicherheitsabstand.
Ja. Ich meine, du bist ja von Kärnten abgehauen. Bei dir ist es ja noch weiter.
Ja, leider. Es ist irgendwie weit. Ich brauche 4 Stunden haben.
Ja, 6, 2,5.
Ich bin von Wien schneller in Passau als bei meinen Eltern zu Hause.
Ja, Wahnsinn.
Ich muss öfters nach Passau kommen, glaube ich.
Aber wie besuchst du dann deine Eltern?
Ja, nachdem ich einen Sohn habe, der jetzt 10 ist und der wahnsinnig gern in Kärnten ist, fahre ich schon so einmal im Monat, glaube ich,
hin. Doch, okay, ja. Wow.
Ja.
Brav. Brav bist du,
brav,
braver Bub.
Brav. Apropos Österreich, da gibt es ja den FM4-Sender, Jugendsender. Da hast du beim Song Contest, danke, ja. So hast du mitgemacht. Das war 2010, oder? Aha. Mit dem Lied Arbeitsamt.
Ja.
Wie ist es dazu gekommen?
Durch das, dass wir im Radio auch immer noch FM4 hergerückt haben, habe ich eigentlich die ganze Zeit FM4 gehört. Und habe das auch super spannend gefunden, dass die da die englischen Moderationen gehabt haben. Hey, boah, sind die weltoffen, das ist ja krass.
Österreich ist so weltoffen.
Das ist ja abgefahren. Die moderieren auf Englisch, das ist ja voll krass. Dann habe ich halt einfach vorher FM4 gehört und habe dann immer wieder diesen Aufruf zum, ja, macht's einen Protest, schickt's einen Protestsong. Und dann habe ich mir gedacht, das Lied, das darf da ganz gut passen. Dann habe ich das da hingeschickt, 2010, genau, oder 9 eher, weil dann war ja, das ist ja immer Ende des Jahres, und da war ich gerade im August wieder heimgezogen gewesen und habe mich dann da beworben und bin dann tatsächlich schon in das Halbfinale gekommen. Dann bin ich da mit dem Zug auf Wien getuckert mit meiner Gitarre, habe da schon wieder das Lied gespielt und dann bin ich tatsächlich ins Finale gekommen und das war brutal aufregend. Weil das bis dahin der größte Auftritt war im Rabenhof Theater in Wien mit Livestream. Das ist dann live irgendwie per Videoschalte, hat man das anschauen können und der Raum bumm voll mit ein paar hundert Leuten, mit Jury. Dann hat mich dieser Moderator auch noch angesagt und ich habe total Angst vor dem gehabt. Das war der.
Auf Englisch?
Nein, der Stermann war es nämlich.
Okay.
Und der hat die vorherigen Teilnehmer hat der alle so angeputzt. Und hat die echt immer so ein bisschen fertig gemacht. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, das überlebst du nicht. und gehe dann auf die Bühne und der hat richtig meinen Angstschweißgeruch, glaube ich. Und er hat irgendwie, ich habe so angeschaut mit großen Augen irgendwie. Und dann hat er gesagt, und du kommst ja aus Bayern, war deine Anreise korrekt? Der hat wirklich, ich glaube, ich habe ihm leid da irgendwie, weil er gemerkt hat, ich bin so aufgeregt, wenn er jetzt auch noch irgendwas sagt, ich fahre einfach um. Und dann habe ich mein Lied gespielt und dann hat die Leute das eigentlich gut gefallen, das Publikum war irgendwie voll dabei, das war total lustig. Und dann war aber einer in der Jury, der sich total, der Sänger von Die Fehlfarben war es genau, der hat sich total darüber echauffiert, dass ich quasi Rockmusikerin gelernt habe in Dinkelsbühl an einer Berufsfachschule für Musik.
Das hat ihm nicht gepasst.
Nein, das hat ihm nicht gepasst, weil das ist voll uncool.
Der Peter Hein.
Ich glaube schon. Und dann hat der da die ganze Zeit drauf rumlaviert, dass ich an einer Berufsfachschule für Musik war. Und das ist ja überhaupt nicht Rock'n'Roll. Dann bin ich Letzte geworden tatsächlich.
Aber im Finale?
Ja. 10 von 10, hey, super.
Du warst im Finale, oder?
Voll.
Finale ist alles.
Finale ist alles. Nein, das war super. Meine Schwester war dabei und ihr Freund und eine Freundin. Und es war ein total wahnsinnig lustiger Abend. Aber gute Zeit. Also eigentlich immer gute Zeit in Wien gehabt.
Ist das eine autobiografische Geschichte, Arbeitsamt?
Ja, ich war dann nach Dinkelsbühl im Arbeitsamt, weil ich nicht gewusst habe, dass man bis 25 noch mit seinen Eltern versichert ist. Und war halt dann quasi diesen einen Monat arbeitslos, bevor ich dann in Passau an der Musikschule quasi zum Unterrichten angefangen habe. Und habe gedacht, jetzt gehst du halt da mal hier und jetzt halt das eine Monat. Und die Sachbearbeiterin war halt einfach so bescheuert und hat halt irgendwie immer gesagt, ich muss jetzt noch mal in der Sparkasse anfangen. Weil ich denke so, für was habe ich in 3 Jahren Ausbildung, was möchtest jetzt du mich verarschen? Und war halt irgendwie, ich habe dann auch noch so ein Festival-T-Shirt da gehabt von dem Festival, wo ich eine Woche vorher gespielt habe. Und irgendwie, ich habe ja nicht gepasst. Die hat mich scheiße gefunden.
Ich glaube, also so wie du es beschreibst, hat sie die ja überhaupt nicht verstanden oder hat das überhaupt nicht verstanden, dass man einfach Kunst machen will und dafür lebt und brennt. Und
ja, das war für sie. Und dann war ich da so stinksauer und bin heim und habe in einer halben Stunde den Text da geschrieben, irgendwie, weil ich so sauer war. Und der hat mir aber recht viel Glück gebracht, muss ich sagen.
Wird noch immer, glaube ich, viel gehört auf Spotify.
Ja, mengen die Leute schon. Und einmal ist passiert in der X-Point-Halle, war ich auf einem Konzert und dann ist eine gekommen und gesagt, hey, du bist ja die Rabhansel. Ich arbeite im Arbeitsamt. Und ich so, scheiße. Was ist denn jetzt los? Und sie so, dein Lied, das ist so super. Wir wissen alle, wer die Kollegin ist. Das ist so blöde cool. Das passt voll. Aber dein Lied war im Intranet. Das war lustig. Ich habe zuerst mal gekriegt voll den Anschiss, aber die haben wir eher noch so ein bisschen bestätigt.
Ne, vor allem in deinem Text singst du ja auch, dass Künstlerinnen, Musikerinnen sind ja alle asozial quasi, ja. Also aus ihrer Sicht. Und das ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall, oder? Also zumindest meine.
Weil du gibt schon
Deppen wahrscheinlich, aber.
Gibt es wahrscheinlich auch bei in deinem Berufsstand.
Bestimmt.
Nicht, dass ich schon jemanden kennengelernt habe.
Du, ein Jahr später ist dir dann eigentlich so ein Indie-Hit passiert, oder? Magst du schmusen?
Achso, so hat das erste Album geheißen. Ich glaube, den Spruch haben wir alle irgendwie lustig gefunden.
Das Album hat auch so geheißen?
Ja, das war das Debütalbum, das ist 2011 rausgekommen. Genau. Und ja, das ist halt einfach, der Spruch ist halt schon irgendwie gut, weil es ist einfach eh schon alles so wurscht, wenn man das sagt, glaube ich. Das
magst schmusen, mir war es wurscht. Mir war es wurscht,
weil sie, wenn nicht, ist es auch wurscht. Wenn schon, eigentlich wurscht. Ich finde, wurscht ist einfach ein wahnsinnig schönes bayerisches Wort. Ich mag es gern.
Geht in Österreich auch gut.
Ja, stimmt.
Warst du da irgendwie überrascht, dass das so weite Kreise gezogen hat?
Ja, das war das Debütalbum und ich war gerade auf meiner ersten Deutschland-Tour im Vorprogramm von Matthias Kellner und seiner Band damals unterwegs. Und ich weiß noch, dann haben wir in Mannheim in der Feuerwache gespielt. Und dann ist das erste Mal auf Bayern 3 gelaufen. Der Matuschke hat irgendwie das Album quasi vorgestellt. Und dann ist irgendwie meine Homepage zusammengebrochen. weil so viele Leute die CD bestellt haben. Also es war 2011, da haben die Leute auch noch CDs gekauft. Das ist ja inzwischen jetzt mit dem ganzen Streaming und so, hat es ja alles geändert. Und dann habe ich irgendwie meinen Homepage-Mann angerufen und habe gesagt, Benni, wie schaut's aus? So, es tut mir so leid, der Homepage ist zerbrochen, das ist das, ich weiß überhaupt nicht, was ich da so. Hey, voll geil, das ist auch mal so viel Leute drauf, das ist auch voll gut. Und das hat mich total gefreut. Und das war tatsächlich dieses erste Album. Und ich habe auch nie wieder so viele CDs verkauft wie da. Ich habe dann nach einigen Wochen sofort nachpressen lassen müssen, weil die alle weg waren. Wir haben nur ausgeschickt.
Wie ist das, wenn sich so ein Spruch oder so ein Albumtitel, Songtitel so verselbstständigt? Weil irgendwann hast du ja da gar keine Kontrolle mehr drüber, oder? Weil das gibt es ja auch, der Matthias hat mir das geschrieben, auch das wird ja auch von unzähligen Anbietern so auf T-Shirts, also du verkaufst das selber auch, aber das gibt es ja so im Internet auch ja, von unzähligen Anbietern.
Die Brauerei, die den Spruch dann irgendwie ja, oder auf Bierdeckel oder so sechs ist halt, du mei, es ist ein Satz. Wenn so viele Leute einen Spaß dran haben und das verbreiten, viel Spaß, macht es, passt schon.
Oder muss man das als Musik? Na, aber muss man das vielleicht als Künstlerin überhaupt das auch ein bisschen loslassen dann, so Lieder, Texte, Alben?
Ja, sowieso, wenn ich jetzt die Lieder von meinem ersten Album vergleiche mit den Lieder vom aktuellen Album, das ist ja auch textlich oder so, oder wie ich singe oder wie ich Gitarre spiele, das entwickelt sich alles weiter. Das ist doch auch nur immer eine Momentaufnahme. Ich weiß nicht, wenn du, keine Ahnung, alte Artikel oder alte Podcast-Folgen von dir hörst. Oder machst du das manchmal?
Schon lange nicht mehr.
Hörst du nie auch was?
Ach so, also vom Podcast schon noch, aber das hat sich wahrscheinlich auch jetzt schon verändert.
Okay. Aber findest du das nicht irgendwie spannend?
Na, ich finde es schon spannend, aber so ganz alte Artikel von mir kann ich jetzt auch nicht mehr wirklich lesen.
Ich finde das irgendwie lieb, wenn man so dann wieder das sagt und so, oh Mann, warst du da noch klar? Oder so, das ist irgendwie, so, das ist, da sagt man irgendwie wegen so seinen Werdegang.
Das stimmt, ja.
Und, oder wie, oh Leck, warst du da noch bescheuert, hey, du hast überhaupt nichts gecheckt, das finde ich irgendwie.
Schon. Aber du hast jetzt schon 5 Alben veröffentlicht, ja, was ja Wahnsinn ist. Das ist ja schon viel. Und du hast da ziemliche Entwicklung durchgemacht. Wie hast du die damals gesehen? War da so bayerische Singer-Songwriterin?
Ja, klassische Liedermacherin, wobei ich schon eigentlich trotzdem immer mehr aus der Rockmusik gekommen bin. Dann aber diese eher lustigen Texte recht gut funktioniert haben. Mhm. Und dann kriegst du halt auch die Rückmeldung so aufs Arbeitsamt oder magst schmusen, mir was wurscht. Aber
es geht immer noch.
Aber zum Beispiel, ich habe ja dann von Magst schmusen, mir was wurscht den Text ja auch nochmal in einem Duett aufgenommen mit dem Stefan Dettel von Labras Banda. Und da war mir einfach wichtig, dass der Text ein bisschen geändert hat, weil ich den Text geschrieben habe, der war 2009 in Dinkelsbühl, einer von meinen ersten Texte, da habe ich mich auch noch nicht so mit, keine Ahnung, mit Feminismus oder sowas beschäftigt und habe den Text dann irgendwie auch nicht mehr so zeitgemäß für die Karin im Jahr 2015 gefunden und mir war dann einfach wichtig, dass ich den Text einfach nochmal ein bisschen umschreibe. Mhm. Und ich finde dann zwar auch immer schwierig, wenn man dann irgendwie sagt, irgendwie, oh, das alte Album, das sehe ich jetzt anders, aber es, wie ich schon sage, ist eine Momentaufnahme. Ich finde es dann einmal total schwierig, wenn Künstler eine alten Alben wieder rausnehmen, weil sie sagen, oh nein, das ist mir voll peinlich. Mhm. Weil das war halt der Stand damals, da warst du halt so. Naja. Da warst du halt noch jünger und das war halt irgendwie deine Meinung zu der Zeit. Aber das ist ja auch schön, wenn man sie ändert oder wenn man sie weiterentwickelt. Aber ich finde trotzdem, dass das halt einfach Zeitstempel sind, die man da lassen soll.
Aber hast du dir das selber auch so eine, ich sage jetzt einmal, neue Volksmusik oder so irgendwie zugehörig gefühlt? So.
Überhaupt nicht, weil mir dieses ganze, sage ich jetzt einmal, lustige Dirndl-Lederhosen, jetzt gehen wir auf das Oktoberfest und saufen 18 Bier, das hat mich schon immer total genervt. Ich habe zwar schon immer das Gefühl gehabt, dass die Leute mich so ein bisschen in die Ecken einstellen wollen und bitte, das ist doch lustig, aber es versuche schon immer ein bisschen gegenzusteuern und dann bringe ich halt irgendwie Alben raus, die heißen halt Tod und Teufel.
Das war ja das vierte Album.
Ja, genau. Das war dann auch echt ein Bruch, das hast du dann so richtig gemerkt. Ich habe dann ein paar Fan-Zuschriften gekriegt, die dann gesagt haben, oh, kannst du wieder das alte machen, das neue gefällt mir überhaupt nicht mehr, das ist mir sauber zu düster und zu damisch, das mag ich nicht und ich kenne meine Karin nicht mehr, aber Mei, das gefällt mir gerade. Das muss ich machen. Und ich mache es ja auch für mich. Irgendwie ein Stück weit. Es ist auch ein bisschen eine egoistische Geschichte, weil ich meine, so ein Album machst du in erster Linie auch ein Stück weit für dich, weil du Bock drauf hast.
Aber hast du da Fans irgendwie im Kopf, wenn du neue Musik schreibst, was sich die erwarten könnten?
Ich versuche es immer mehr nimmer zu haben, weil ich einfach bei mir sein möchte und mir denke, da steckt so viel Zeit und so viel Liebe und Energie und Geld natürlich auch drin. Ist halt so, ein Albumproduktion kostet Geld, da machst du ein schönes Vinyl, da machst du einfach, dass du ein schönes Cover hast, dann fragst du irgendeinen Künstler, ob der dir was meint und jemand, der ein Video für dich macht. Und mir war eigentlich immer wichtig, dass ich die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, zahlen kann. Und dass das fair ist und dass ich da transparent bin, vor allem auch, wenn es um Geld geht. Und ja, und wenn man denkt, wenn ich dann eh schon alles selber zuhöre und alles irgendwie selber mache, dann muss er mir passen in erster Linie.
Und man würde es wahrscheinlich auch hören, oder wenn das nicht du wärst, wenn du versuchen würdest, irgendwas zu machen, was du nicht bist, wahrscheinlich, oder?
Ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt auch Künstler, die machen halt einfach das, weil sie Erfolg damit haben und vielleicht jetzt nicht das so hundertprozentig cool finden, aber es funktioniert halt. Das ist auch eine Möglichkeit. Für mich war das nie eine. Ich habe das erste Lied, jeden Tag das Gleiche, nicht bei mir, nur meine Leiche, das ist halt für mich schon ganz viel Herz und Seele, was in Musik steckt. Und wenn ich dann irgendwas mache, weil ich denke, das kann jetzt dem oder der gefallen, dann bin ich es nicht mehr.
So bei Tod und Teufel, das ist bevor du quasi diese neue Band gehabt hast, oder? Die hat sich dann erst später formiert. Aber wie hat sich das überhaupt entwickelt, dass das dann plötzlich doch so in eine andere, bisschen andere Richtung gegangen ist?
Mei ist eigentlich schon 2015 losgegangen mit dem Anna-Album. Da war dann die erste Punk-Nummer schon drauf und dann ist es immer weiter geworden.
Irgendwie. Eigentlich hört man es ja vom ersten Album schon. Jetzt, also wenn man es sich von jetzt quasi nochmal durchhört, ich habe das jetzt die letzten Tage gemacht. Also es gibt ja immer wieder diese Lieder, wo man das Gefühl hat, okay, das macht schon alles Sinn, wo du jetzt quasi gelandet bist.
Echt, du hast durch die komplette Diskografie durch.
Na, Wahnsinn.
Qualitätsjournalismus.
Ich versuch. Und du machst ja es von Anfang an eigentlich das mit Dialekt und Hochdeutsch, sage ich jetzt einmal. Das war eigentlich von Anfang an dein Ding, oder? Da so hin und her zu wechseln einfach.
Ja, also deutsche Texte habe ich auch schon immer gut gefunden. Ich habe vorher so Tomte und Tekotronik und so Hamburger Schule Bands gehört. Das habe ich irgendwie spannend gefunden. Und Distelmeier Band Blumfeld, das war irgendwie auch schon immer, weil irgendwie im Hochdeutschen, das ist halt irgendwie härter. Das ist manchmal irgendwie so ein bisschen krasser. So auch von der ganzen Betonung oder vom ganzen Sprachfluss. Und das Bayerische ist halt fast wie das Englische, das ist so schön weich und so gemütlich. Und wobei auch, also tief oder auch düstere Texte auf Bayerisch. Es gibt auf dem Tod und Teufel Album zum Beispiel das Lichterlied, das geht um Irrlichter. Die Geschichte hat mir mein Papa immer erzählt. Wir sind, also das Haus von meinen Eltern ist direkt neben dem Wald und der hat immer irgendwie wollte nicht, dass wir Mädels quasi ausbuchsen und einfach allein abhauen in den Wald. Und dann hat uns immer die Geschichte von den Lichtern erzählt, von den Irrlichtern. Wenn wir allein in den Wald gehen, dann kommen die Lichterl und fressen unsere Seele und dann ist quasi nur noch der menschliche Wirtkörper da. Also wir waren mal kleine Mädels. Und dann ist halt unsere Seele weg und dann haben wir nur noch irgendwelche Zombies und meandern halt durch diesen Wald. Und so ist dann Lichterl Jahre später entstanden.
Aber du kannst es gar nicht so wirklich sagen, wann du jetzt quasi Hochdeutsch oder Dialekt einsetzt. Das kommt von selber irgendwie, oder?
Ja, also wirklich, bin eine totale Bauchmusikerin, schon immer gewesen. Das muss sie gut aufhören und wenn sie sich komisch aufhört, dann muss ich so lange weiterwursteln, bis es passt. Es kann einmal 2-3 Jahre dauern, wenn es pressiert. Manchmal geht es schnell, wenn es pressiert.
Wie war das 2019? Warum hast du dann plötzlich E-Bass spielen müssen oder dürfen?
Nein, es hat eine Umbesetzung in der Band gegeben und dann war die Bassposition frei. Und dann haben wir gedacht, wow, Bass ist schon immer irgendwie echt ein cooles Instrument, aber wir haben mich nie getraut. Und dann ist der erste Auftritt da gestanden und dann habe ich so meine besten Freund eingelohnt und habe gesagt, hey, kommt zu dem Auftritt und ich probiere das jetzt einmal mit dem Bass. Und wenn es gar nicht geht, dann sagt sie es, dann lasse ich das wieder, dann suche ich mir irgendwie Bassistin oder einen Bassisten. Und dann haben die aber gesagt, oh, du kämpfst schon noch gescheit, aber jetzt übst du halt noch ein wenig und dann wird das schon. Dann haben wir einen Basslehrer gesucht und dann habe ich ganz, ganz viel geübt und habe dann so richtig mit 30 gemerkt, boah, ist das ein cooles Instrument, wenn du plötzlich irgendwie so wirklich diese tiefen Töne zusammen mit dem Schlagzeuger, wenn dir das so im Morgen reinfährt, das ist einfach unfassbar gut, das Gefühl. Und habe da echt irgendwie dann mit 30 genommen, so wirklich ein neues Instrument für mich gefunden, was ich einfach super spannend gefunden habe und seitdem liebe ich den Bass einfach. Und durch das, dass er immer härter geworden ist, habe ich mich mit der Akustikgitarre immer auch so ein bisschen, ja, fast schon überflüssig gefällt in diesem ganzen Rockband-Kontext. Wenn ich dann E-Gitarre gespielt habe, war es stimmiger für mich, aber die Akustikgitarre hat irgendwie nicht mehr passt. Und dann, wie gesagt, war diese Bassstelle frei und dann habe ich mir die geschnappt.
Und ist dann quasi das Rodeo-Album, das ist ja 2023 rausgekommen, das noch immer aktuelle Album von dir, das härteste wahrscheinlich, das rockigste.
Ja.
Ist das so eine logische Weiterentwicklung von dieser neuen Konstellation der Band, das, wo sich das so gemeinschaftlich irgendwie hinentwickelt hat?
Auf jeden Fall, die haben, da singen alle am selben Strang und haben Bock auf diese Rockschicht und ja, mal schauen, was als nächstes passiert. Wo es da nie geht. Keine Ahnung.
Da ist ja schon das Album-Artwork, das Cover ist ja schon so eindringlich. Es hat mir ein bisschen an den Lindwurm erinnert.
Ja.
Den gibt es in Klagenfurt. Ich weiß nicht, ob du da mal warst. Gibt es den Lindwurm am neuen Platz?
Ja, stimmt. Das war Mädelsurlaub. Klagenfurt, Mädelsurlaub
war schön. Hat mich ein bisschen daran erinnert, das Cover. Also schon sehr düster.
Ja.
Und spiegelt eigentlich ziemlich gut die Themen auf dem Album wieder.
Ja, es ist schon irgendwie, das Bird-Battle heißt ja Spring oder Lass es sein. Da ist quasi, warte, ich hab's eh dabei. So, zeig einmal. Müssen wir nicht drüber, wenn wir eh live haben. So schaut das aus. Ups, und da springen quasi Menschen über eine Klippe und manche schaffen es halt und manche stürzen halt ab und gängen dann in den Schlund von dem Wolf rein. Wobei, wenn man es dann auch.
Das ist ein Wolf.
Und das ist vom Nürnberger Künstler Christian Rösner. Der ist eigentlich auch dafür bekannt, dass er mit einer Motorsäge so riesige Skulpturen, meistens auch irgendwelche Tiere, und die hat da so Gorillas, die irgendwie Menschen fressen und so. Und der macht ganz, ganz tolle Kunst. Wenn es einmal im Nürnberger Tierpark sitzt, die ganzen Holzskulpturen, die da stehen, die sind von Christian Rösner. Und das hat mich wahnsinnig gefreut, dass der mir seine Kunst zur Verfügung gestellt hat. Und was man jetzt da noch nicht sagt, aber wenn man es dann aufklappt, das Textblatt innen drin, diese Menschen winden sie dann durch das Gedärm und kommen dann hinten wieder raus. Also manchmal muss man sich halt einfach auch durchwursteln, aber es geht immer wieder aus. Das ist irgendwie eine positive Nachricht.
Kann man dann wahrscheinlich auch noch kaufen, oder? Bei dir das Album?
Ja.
Kleiner Hinweis.
Der Werbeblock ist jetzt vorbei. Habt ihr es geschafft?
Also diese Hinwendung zu diesem Morbiden schon ein bisschen, dieses Mystische auf der einen Seite, das hat sich ja schon von Tod und Teufel mir so ein Lied so hängen geblieben. Das, glaube, das ist von Tod und Teufel, das 12 Jahre. Wo sie ja so um Schuld.
Vom Rodeo-Album ist das.
Vom aktuellen. Also ist vom Rodeo. Das einsam, also dieses Alor.
Alor ist vom, ja.
Was auch so eine eindringliche Nummer ist, halt, wo es um Einsamkeit gibt und von über ältere Menschen, die halt plötzlich Alor sind.
Ja, ich habe da so einen Zeitungsartikel gelesen über einen alten Mann, der quasi niemanden mehr gehabt hat. Irgendwie hat sich keiner für den interessiert. Und der hat an Weihnachten so ein Weihnachtsbeleuchtung einfach an sein Fenster dran hängt und die war mit einer Zeitschaltuhr gekoppelt und ist immer um dieselbe Uhrzeit losgegangen. Das Licht, auch im Sommer. Und Kinder sind immer vorbei und haben sich schon Spaß gemacht. Ah ja, da geht die Weihnachtsbeleuchtung wieder los. Und der ist halt da wirklich Jahre einfach in dieser Wohnung gelegen und schon, war schon mumifiziert und keiner hat sich für den irgendwie interessiert und der ist da in seinem Sessel geguckt und haben sie ihn irgendwann gefunden. Und das habe ich so furchtbar traurig gefunden. Und so ist dann das Lied entstanden, weil man denkt, oh Mann, ey, dass das überhaupt niemanden interessiert hat oder dass das passieren kann, das hat mich irgendwie echt mitgenommen. Und dann ist das Lied rausgekommen.
Aber also so beim Durchhören, und das ist natürlich, wenn man versucht, sich da rein zu versetzen, aber stimmt das ein bisschen, dass du ein bisschen mehr weggegangen bist von den ersten Alben, wo du vielleicht noch mehr über die selber geschrieben hast, auch zu mehr zu Geschichten, die vielleicht so passieren, die in der Welt draußen passieren?
Ja, weil ich es irgendwann spannender gefunden habe. Irgendwie nach ein, zwei Alben war halt mein Leben auch so ein bisschen auserzählt. Und ich habe mir gedacht, so spannend bin ich jetzt auch wieder nicht. Das ist doch viel spannender, was draußen um mich rum passiert, wie was jetzt mit mir persönlich selber gerade ist. Und das, also ich finde halt Menschen und Geschichten interessant und saugt das halt dann irgendwie immer auf wie ein Schwamm. Und dann kommen irgendwelche Lieder raus. Manchmal sagen ein Freund, ja, mach ja keinen Scheiß, sei nicht gemeint zu Karin, die schreibt ein Lied über die.
Kommen dann Menschen auf die zu und sagen, das bin das eh da in dem anderen Lied?
Ja, ist schon mal passiert. Sagen wir es einmal so. Weil natürlich haben alle Ex-Freunde dann doch auch irgendwie ein Lied gekriegt. Eine Woche vor Weihnachten machst du mit mir Schluss zum Beispiel.
Wer oder was ist dieser Schaufemar?
Oi, der Schaufemar.
Der Schaufemar.
Der Schaufemar, das war eine Legende, die mir beim Fortgehen immer erzählt worden ist, in meiner Jugend. Quasi, wenn du im geschlossenen Raum Alkohol trinkst, also du bist jetzt gerade sicher, nur Wasser, ist alles fein, und dann raus an die frische Luft gehst, dann steht der Schaufemar mit einer riesengroßen Schaufel über der Eingangstür und zimmert dir die über den Hinterkopf drüber.
Die Luftwatschen.
Genau, so heißt es überall anders auf der ganzen Welt. Aber da bei uns immer die anderen schuld sind, in Freien und Grafenau, haben wir den Schaufemar erfunden.
Das ist total praktisch. Schau, voll. Also man ist selber nicht schuld, wenn man...
Nein, ey, kannst du vor der Schaufemar.
Okay.
Und der Schaufemar hat eine Katze, ein Haustier, die besucht euch dann des Nächtens, wenn es friedlich einen Rausch ausschläft, so macht er was. Deswegen hast du am nächsten Tag so einen ekelhaften Geschmack im Mai.
Bäh. Also falls es heute noch länger wird, dann habe ich morgen eine gute Ausrede.
Ja, ja,
quasi.
Das schaffe ich mal.
Man kann nichts dafür, quasi.
Ich hab auch mal die Biografie vom Iggy Pop gelesen, vielleicht hat die da so ein bisschen mit reingespielt. Und also ich habe ihn wahnsinnig unsympathisch gefunden. Und dann schreibt er da so irgendwie in dieser Biografie, wo er auch immer, wo ihm alles wurscht war, wenn er wieder zum 100. Mal seine Frau beschissen hat oder immer zu ihr gesagt, du, das war ich nicht, das war der Iggy. Und dann haben wir gedacht, okay, alles klar.
Und was noch auffällt, also da merkt man, okay, der Humor ist schon auch wichtig, oder? In deinen Trotz
ja,
allem.
Ey, freilich. Ich meine, es ist ja, sonst geht es ja nicht. Sonst ist er, kann man nicht nur die ganze Zeit. Aber es ist halt immer eine Mischung. Es ist nicht nur lustig, es ist aber auch nicht nur traurig. Oder es ist manchmal einfach auch neutral. Ist auch okay. Ich glaube, das ist einfach die Höhen und Tiefen.
Es ist immer nur so aufgeschrieben, so als Stichwort oder so als kurzen Satz. Es ist wie so ein wilder Ritt durchs Leben eigentlich, das Rodeo-Album, oder? Voll. Also es ist so von toxischen Beziehungen oder toxischer Männlichkeit bei Baby Lauf zu Übergrifflichkeiten bei Annette oder du hast es, glaube ich, selber so als Energievampire bezeichnet, dieses Vampirlied.
Ja.
Also es sind schon sehr viele Themen drinnen, die uns alltäglich eigentlich beschäftigen,
ja,
gesellschaftspolitisch. Und das hat sich schon irgendwie gewandelt, oder diese Fülle an diesen Themen.
Ja, wobei es im ersten Album auch schon, also ich glaube, gesellschaftskritisch war ich eigentlich schon immer meine, also Arbeitsamt ist ja eigentlich auch sozialkritisch, sage ich mal. Deswegen war es, glaube ich, auch bei diesem Protest und Contest dabei. Ich glaube, das ist eigentlich schon immer eher da hingehen, wo es vielleicht nicht ganz so, wo es ein wenig unbequemer wird. Mhm. Das habe ich schon immer irgendwie spannend gefunden.
Aber hast du jetzt das Gefühl, nachdem du diese Bühne hast und auftreten kannst und Leute dir zuhören, bei Live-Konzerten, aber auch auf Platte, dass du diese Bühne auch irgendwie nutzen sollst, irgendwie fast für dich?
Ja, irgendwie schon. Und ja, es ist ein schwieriges Thema. Ich finde, man muss halt auch irgendwie da sagen, wo es nicht jeder weiß. Oder in Bereiche oder wirklich versuchen, in eine Diskussion zu gehen mit Leuten, die vielleicht nicht deiner Meinung sind. Ich finde das gerade immer so ein bisschen schwierig, wenn jeder mal sagt, das ist meine Meinung, wenn du anderer Meinung bist, dann bist du ein Arschloch. Das finde ich irgendwie, ich finde, wir müssen mal wieder alle ein bisschen mehr reden miteinander. irgendwie, das glaube ich. Und deswegen versuche ich schon immer ein bisschen Lieder zu spielen, wo dann wirklich auch Leute kommen können und sagen, okay, ich darf da gerne mit dir drüber reden. Oder bei dem Babylauf, da geht es einfach um eine missbräuchliche Beziehung. Und da ist dann, in einem Hotel habe ich da mal gespielt, und da ist dann eine gekommen und gesagt, ja, sie hätte da gerne eine Triggerwarnung gehabt für das Lied, weil sie hat das total mitgenommen. Und also ich finde es das wichtig, dass es gespielt hat, aber sie hätte gerne eine Vorwarnung gehabt. Und dann habe ich gesagt, ja, verstehe. Also das ist halt einfach ein harter Text, und verstehe, dass sie so geht, aber einfach ein Austausch miteinander, ein Reden miteinander. Das finde ich, müssen wir machen mehr.
Diese verbindende Kraft von Musik, von Kunst einfach auch.
Ja, voll. Also ich finde das auf jeden Fall wichtig, klar. Und einfach nur sagen, hey, heute ist es lustig, ist schwierig.
Weil das, ich meine, du machst das ja auch schon jetzt ein paar Jahre Musik. Hat sich das dann auch verändert in den letzten 15, 20 Jahren? Weil wahrscheinlich von Triggerwarnung hätte vor 20 Jahren wahrscheinlich jetzt noch niemand geredet, oder?
Ja, es ist, glaube ich, mehr Bewusstsein dafür, dass man einfach ein bisschen mehr aufpassen muss auf sich und auf andere. Schon ein Stickel. Dass das mehr in Fokus gerückt und dass da offener drüber geredet wird, wenn jetzt jemand irgendwie einfach ein Problem hat. Mhm. Und dass das dann nicht mehr irgendwie verschwiegen wird oder, keine Ahnung, ein paar Generationen vorher, wo irgendwie nichts geredet worden ist, hat dann einfach, es sind halt einfach Sachen totgeschwiegen worden. Hat es aber auch nicht besser gemacht. Also ich finde das schon gut, dass geredet wird.
Also es geht in die richtige Richtung quasi.
Ich habe schon das Gefühl irgendwie.
Hat sich das Publikum irgendwie verändert oder wie wirkt, oder hast du ein Gefühl, wie sich das auf das Publikum auswirkt, diese Themen, die du ansprichst?
Nein, den Eindruck habe ich nicht. Also es ist immer irgendwie Publikum, oder das ist halt einfach gemischt, das kannst du irgendwie nie so sagen. Wenn du in einer Kleinkunstbühne spielst, hast du da wieder ein anderes Publikum, wie wenn du jetzt irgendwie auf einem riesen Festival spielst, wo die Leute irgendwie eine gute Zeit haben wollen und irgendwie 5 Bier trinken mengen. Das ist irgendwie ganz anders. Oder wenn es sehr konzertant ist, oder genau, der Rahmen ist halt immer entscheidend. Mhm. Aber durch das, wenn du 5 Alben hast, hast du immer eine gute Auswahl.
Es gibt da noch so ein lustiges Lied, so ein Dating. Ist das ein Dating-Lied auf dem Album?
Ach so, das Amor-Lied meinst du?
Ja, genau. Das, ja. Wie ist das zustande gekommen?
Da bin ich mit dem Radl durch Nürnberg gefahren und da war so ein riesiges Transparent von einer Dating-Agentur mit dem Spruch, alle 11 Minuten verliebt sich ein Single. Und da bin ich, glaube ich, gefühlt 100-mal drauf vorbeigefahren. Und dann habe ich mir gedacht, ja, stimmt, alle 11 Minuten verliebt sich ein Single, aber alle 2 Minuten, da trennt sich ein Paar. War dann irgendwie für mich die logische Fortführung dieses Satzes. Und dann habe ich mir jetzt so überlegt in meinem Hirn irgendwie, was war denn, wenn der Liebesgott Amor einfach sagt, ich habe keinen Bock mehr. Die ganze Zeit kommt sie alle zusammen und dann 2 Minuten später habt ihr keinen Bock mehr aufeinander, trennt euch alle wieder. Und ich muss die ganze Zeit meine Pfeile verschießen und habe nie eine Ruhe, habe nie eine Pause, weil ich die ganze Zeit was zum Tor habe und es geht dann irgendwie alles wieder auseinander. Und dann habe ich da ein Lied drüber geschrieben. Und genau, das wollte ich vorher noch sagen, ich finde es eigentlich schon Wahnsinn, immer noch, dass die kleine Karin aus Trabbertsdorf sich da hinstellen kann, ihre Lieder spielen und Leute hören zu oder haben eine gute Zeit oder manche finden es auch nicht gut, ist auch okay. Aber es ist für mich nach wie vor, obwohl ich das jetzt echt schon lange mache, immer noch ein wahnsinniges Geschenk, dass ich das machen darf, was ich machen kann. Und dass ich das auch mit meinen Musikschülern, dass inzwischen immer mehr kommen, die einfach selber auf Bühnen stängern oder Tipps wollen oder irgendwie ihre ersten eigenen Lieder auf Bühnen bringen. Und da bin ich einfach wahnsinnig stolz, dass das geht und dass da Leute kommen und sich das anhören.
Wie fühlt sich das an, wenn da plötzlich die Schülerinnen und Schüler auf der Bühne stehen?
Ich bin unfassbar stolz wie so eine Löwenmama. Das ist echt einfach cool.
Wenn du jetzt bist du ja quasi wirklich in deiner Heimat, du bist aus der Gegend, was löst das bei dir als Künstlerin aus? Kommen da so Flashbacks von früher oder alte Erinnerungen?
Freilich die ersten Bühnen, wo man gestanden hat, irgendwie natürlich Leute, die man von früher kennt, weil wir kennen uns ja auch schon, ewig der Matze und ich, die haben mich mitgenommen auf Wien zum Musizieren damals. Das war eine super lustige Tour und ja, einfach voll gute Erinnerungen und ich bin gern da und ich komme von da und da bin ich aufgewachsen und klar wohne jetzt seit 14 Jahren in Nürnberg, aber eigentlich nur gute Gefühle, tatsächlich.
Jetzt ist das letzte Album 2023 erschienen. Bist du, du machst ja so viele andere, also in unterschiedlichsten Formationen, haben wir eben zuerst geredet, aber arbeitest du an neuen Liedern gerade oder wie ist ich der Stand der Dinge?
Ich schreibe neue Sachen und 24 ist auch noch das Live-Album mit Fischer und Rabe, mit meinem Buch rausgekommen. Das war noch. Und ja, genau, ich schreibe gerade neue Lieder und versuche gerade irgendwie mein Solo-Set, spiele jetzt auch ab und zu mal schon Klavier auf der Bühne live. Das ist gerade so eine neue Challenge für mich. Ich brauche immer so neue Ziele und neue Aufgaben. Vielleicht reise ich irgendwann auch wieder mein Saxophon aus, weil das ist auch gescheit.
Saxophon gibt es auch.
Nicht wirklich gut, aber irgendwie ist schon so ein bisschen ein Plan, dass irgendwie ganz viele weite Instrumente auf der Bühne irgendwie zusammenkommen, auch so musikalisch, dass ich da das wieder ein bisschen mehr ausbaue. Hätte irgendwie Bock.
Und so im Band-Kontext, wo wird so die Reise jetzt hingehen? Wird es noch härter, wird es noch düsterer? Wann kommt das Metal-Album?
Das glaube ich passiert nicht. Ich glaube, ich habe schon so meine Rocksparte gefunden. Das passt. Bin ja, wie gesagt, mit so härterer Rockmusik. Ich glaube, das klang nicht her. Persönlich gerne Metal oder gerne auf Punkkonzerte. Gerne auch gerne ins Klassikkonzert. Aber ich glaube, so mit der Rockband bleibt es so, wie es ist, glaube ich, erst einmal.
Ist so das letzte Album, so dass bist du da so wirklich ankommen mit bei dir, bei der Musik?
Ich glaube schon. Also ich habe fast keine Kompromisse mehr gemacht.
Was heißt das?
Naja, natürlich in so einem Band-Contest ist es ja trotzdem einmal ein bisschen schon demokratische Geschichte auch. Also wenn jemandem was gar nicht gefällt oder wenn jemand einfach nicht so einen Spaß drauf hat, dann muss man das ja auch schon irgendwie mit, also klar heißt die Band wie ich, aber es sind ja alle Menschen und jeder hat eine Meinung. Und das kannst du jetzt auch nicht komplett irgendwie außen vor lassen, sag ich jetzt einmal.
Wie viel Mitspracherecht haben da die anderen?
Ich darf meinem Gitarristen nie sagen, wie der sein Solo spielen soll, weil er einfach ein fantastischer Gitarrist ist oder meiner Keyboarderin, ey, du spielst die Line anders oder auch der Schlagzeuger. Also die wissen ganz genau, was sie machen und deswegen haben die da auf jeden Fall Mitspracherecht. Ich habe nur zum Beispiel, weil du vorher dieses Vampirlied gesagt hast, da habe ich so eine Demo selber gemacht und den haben sie total black gefunden. Der hat ihnen überhaupt nicht gefallen. Und ich habe aber gewusst, der ist gut. Den müssen wir ausprobieren. Und dann haben wir da so lange drum gewurschtelt, auch mit dem Produzenten, bis dann so, ah ja, du hast jetzt doch ganz gut gesagt. Ich habe es euch gesagt. Ich habe es gewusst. Und dann setzen wir natürlich schon durch. Ich meine, natürlich habe ich das letzte Wort, das Ding heißt wie ich.
Es steht dein Name drauf quasi. Also
eine demokratische Monarchie, sagen wir mal.
Du, was mich zum Abschluss noch interessieren würde, was hast du so in diesen 15 Jahren sind es jetzt, mehr oder weniger seit
dem 2009 habe ich mich selbstständig gemacht als Musikerin.
Ja. 16 Jahre.
Ja, Wahnsinn.
Wahnsinn.
Ja.
Gratuliere.
Danke.
Aber was hast du so von der Musik, von dieser Zeit, von dieser Selbstständigkeit als Musikerin über dich und über dein Leben gelernt eigentlich?
Dass man nichts planen kann, dass eh wieder alles komplett anders kommt, als du es vorstellst und dass das aber auch schön ist und dass das gut ist und dass man offen bleiben muss und dass man sich immer wieder auf neue Situationen einlassen muss und mag und auf neue Leute und auf neue Geschichten und auf neue Abenteuer. Ich glaube, das ist so die Kerngeschichte. Und dass man aufmerksam bleiben soll, immer. Ich glaube, das gilt für jede Lebenslage.
Du, das war voll schön. Danke schön.
Danke dir.
Ich wollte noch Danke sagen an den Matthias Hofer und das Passauer Podcast Festival für die Einladung. Es war wirklich toll. Es kommt noch gleich was Kurzes von mir. Ich wollte nochmal Danke sagen. Für die Einladung und an die Veranstalterinnen. Danke dir,
danke Karin. Dir,
ich würde dir zum Abschluss gern noch ein paar ganz kurze Fragen stellen. Ich mache das eigentlich fast immer, dieselben Fragen. Wenn du Lust hast, machen wir das noch schnell. Und zwar, in welche Stadt würdest du immer wieder gerne reisen?
Wien.
Ich habe gedacht, du sagst jetzt Passau.
Nein, Wien war der erste Urlaub, den ich mit meinen besten Freundinnen gemacht habe und ich mag die Stadt einfach wahnsinnig gern.
Gibt es einen Film oder eine Serie, die dich zuletzt verstört haben?
Ja, es gibt immer das Fantasy-Filmfest. Gibt es in Wien?
Ja, da gibt es das Slash-Filmfestival. Ist das so Horror?
Ja, genau, das sind so Horrorfilme. Mhm. Und da war so ein Horrorfilm, der hat Honey Bunch geheißen. Und den haben wir um 14 Uhr, ich habe Zeit gehabt und fast allein in diesem Kino angeschaut. Und das war so ein bisschen eine traumatisierte Frau, die irgendwie einen Autounfall gehabt hat, ist mit ihrem Mann auf so einer Heilklinik, dass sie irgendwie wieder Skate mehr lernen und so. Und dann verschwindet ihr Mann aber immer und es passieren lauter so komische Sachen. Und wenn du da allein im Kino sitzt... Das war schon irgendwie. Aber der war super. Honey Bunch heißt der, den kann ich alle empfehlen. Der hat dann auch nochmal so zum Schluss eine brutale Wendung, wo man denkt, oh, leck, das gibt's jetzt nicht.
Das, du könntest nur ein Lied drüber schreiben, vielleicht.
Vielleicht passiert das noch, aber er war schon gruselig.
Gibt es ein Buch, das du uns gerade empfehlen kannst?
Einer meiner absoluten Lieblingsautoren ist Joey Goebel, schon immer. Ich lese eigentlich immer alles von ihm, was er rausbringt. Und das Buch heißt Irgendwann wird alles gut. Und das sind so Kurzgeschichten, die in so einer kleinen Stadt spielen, wo verschiedene Protagonisten, die dann aber irgendwie doch wieder so ein bisschen was miteinander zum Tor haben, quasi verschiedene Sachen in ganz normalen Alltagssachen erleben. Aber es hat alles immer so ein bisschen eine leichte Verliererromantik und der schreibt einfach so wahnsinnig gut. Ich liebe den.
Was ist das schönste Lied der Welt?
Boah, da gibt es so viel. Aber ich bin ein riesen Joni Mitchell-Fan und ich finde, Joni Mitchell hat einfach mit Abstand das allerschönste Weihnachtslied, wo es überhaupt nicht kitschig ist, und das ist River. Und das ist, glaube ich, echt das Schönste. Da kriege ich auch, wenn ich es im Sommer her, Gänsehaut.
Ich sehe bald wieder Weihnachten.
Ja, eben, das passt.
Du, Karin, was soll von dir und von deiner Kunst einmal bleiben?
Boah, schwierige Frage. Einfach... dass Leute es vielleicht hören und irgendeine Emotion kommt, ob es jetzt so gut oder schlecht ist. Ich glaube, das...
Es soll was auslösen quasi.
Es soll was machen mit dir.
Du, und irgendwelche letzten Worte heute für uns?
Ich wünsche euch morgen ein wunderbares zweiten Festival-Tag und dass du dir morgen auf jeden Fall Bossa noch ein bisschen anschaust, wenn du eh noch nicht da warst. Und vielen Dank für die Möglichkeit.
Danke.
Was soll das alles? In Kürze geht's weiter mit einem kleinen Live-Auftritt von Karin. Bleibt's da. Wir haben einen ganz kleinen Umbau. Dauert das so leider nicht. Danke.